Schönen guten Morgen allerseits. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen und ich freue mich ganz besonders, euch einen besonderen Gast heute mitgebracht zu haben. In der Adventsgeschichte lesen wir ja viel von Engeln, die da überall auftauchen. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch heute mal einen waschechten Engel mit. Dr. Werner Engel ist sein Name und er kommt nicht aus dem Himmel, das weiß ich schon, er kommt nicht aus der übernatürlichen Welt, aber er kommt auch nicht aus Berlin. Ich habe mich schon immer gefragt, sprechen Engel eigentlich mit einem gewissen Dialekt oder sprechen die immer so, dass die reine Sprache, wo sie auftauchen, hier werdet ihr hören, da ist ein kleiner Dialekt da bei diesem Engel Werner. Schönen guten Morgen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Freue mich, dass wir uns unterhalten können. Und sag doch mal, wo kommst du her und was machst du jetzt hier in Berlin? Du wohnst in Falkensee. Wie bist du hierher gekommen?
Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung, lieber Rüdiger. Tatsächlich, wenn irgendwo ein österreichischer Akzent zu hören ist, sind die Engel meistens nicht ferne. Also meine Geschichte ist diese. Ich bin von meiner Ausbildung her evangelischer Pfarrer in Österreich, habe lange Jahre in Wien verbracht, zuerst an der Uni und dann dort das Vikariat gemacht. Meine erste Pfarrstelle war in Graz, in der Steiermark, in Österreichs zweitgrößter Stadt. Und dann waren wir ganz lange in Oberösterreich. Ich habe während dieser Jahre, etwas mehr als 10 Jahre, waren das ganz viel evangelistisch, missionarisch in der Gemeinde gearbeitet, ganz viel mit Glaubenskursen. Alpha war hier meine Nummer 1 für Erwachsene im Konfikurs. Wir waren bei Evangelisationen mit dabei und haben verschiedenste Dinge auf die Beine gestellt in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde. Und dann gab es die Gelegenheit, dass tatsächlich in Deutschland, da gibt es ein Institut, das nennt sich MIDI, so wie Mission und Diakonie. Was wollen die dort? Die wollen missionarische Gemeindeentwicklung gestalten und diakonische Profilbildung. Und die hat mir eine Stelle ausgeschrieben unter dem Namen, unter der Überschrift missionarische Bildung. Die suchten jemanden, der genau diesen Schwerpunkt vorantreibt, Glaubenskurse, Evangelisationen, Mission, aber auch mit Diakonie. Das war ja irgendwie über viele Jahrzehnte schwierig.
Ja.
Und wir versuchen jetzt bei MIDI, das zusammenzuhalten. Auf meinem Schreibtisch sind die Glaubenskurse, auf meinem Schreibtisch sind Evangelisationen, zum Beispiel jetzt das 24-mal Weihnachten neu erleben. Das sind Dinge, die mich beschäftigen, die mein Herz bewegen. Und darum bin ich jetzt seit 5 Jahren in Deutschland und sehr froh, eben dort mit dabei sein zu dürfen.
Sehr schön. Und wir hatten das Vorrecht oder das Glück, dass ihr eben als Familie nach Falkensee gezogen seid. Ihr seid dann auch mit eingestiegen in unser Gemeindegründungsprojekt dort vor Ort in Falkensee. Habt euch eingebracht, so wie ihr konntet. Und das war für uns als Gemeinde auch ein richtig schöner Gewinn. Wenn man dich jetzt so sieht, Werner, du wirkst positiv, du wirkst motiviert, du wirkst auch engagiert und ganz fröhlich. Und das täuscht so ein bisschen weg über die Tatsache, dass du eigentlich ein todkranker Mann bist. Erzähl uns doch mal, was ist deine Krankheit? Wie lange weißt du es schon? Wie sieht es eigentlich, was sieht man nicht so bei dir, was aber doch auch gerade deine Realität einfach prägt?
Lieber als todkrank ist mir der Begriff lebensbedrohlich. Also krank, so ist unsere Diktion, da steckt mehr Leben drinnen als in dem Wort todkrank.
Ja. Und
Tatsache ist, dass ich im Februar letzten Jahres, im Februar 2019, hatte ich die Diagnose Leukämie bekommen, das heißt Blutkrebs. Und das war, also zunächst habe ich mir gedacht, andere haben Grippe und ich habe eben Leukämie, also let's go. Ich habe gedacht, das kriege ich irgendwie hin. Ich war sehr positiv und total ermutigt. Dann kam es im Juni eben zur Transplantation. Die war mühsam genug und im September schon, also 3 Monate nachher, konnte die Leukämie wieder nachgewiesen werden. Das hat mir sehr wehgetan. Es hat mir sehr wehgetan, dass das Ganze nur 3 Monate sozusagen gehalten hat. Dann wurde ich weiter vorbereitet mit einer nächsten Chemotherapie. Das Ziel war dann, eine zweite Transplantation zu versuchen. Ähnlich wie die erste, also vom Vorgehen her ähnlich wie die erste. Die war dann im Februar 2020. War ein ganzes Stück mühsamer als die erste Transplantation, weil mein Körper einfach von der ersten noch reichlich geschwächt war. Und im Oktober, also vor 2 Monaten, kam wieder das sogenannte Rezidiv, das heißt wieder der Rückfall, die Leukämie ist wieder zurück. Ja, und jetzt, jetzt muss ich halt damit zurechtkommen, dass mein Oberarzt mir empfiehlt, aufgrund meiner körperlichen und auch inneren Konstitution noch ein drittes Mal eine Transplantation zu probieren. Aber natürlich mit jeder Transplantation wird es komplizierter, wird es schwieriger. Der Körper ist noch ausgelaugt von der letzten. Und ja, und jetzt wird es halt dann irgendwann mal Anfang kommenden Jahres soweit sein mit einem ganz neuen Konzept. Manche Menschen sagen mir, aller guten Dinge sind 3, davon halte ich gar nichts, weil die Chancen nicht steigen, sondern eher im Gegenteil.
Bevor ich so frage nach deinen Ängsten und vielleicht nach dem Warum, noch mal ganz kurz, wie sieht so eine normale Woche bei dir auf? Was ist so gerade Alltag bei dir? Wie können wir uns das vorstellen?
Naja, ich erinnere mich an die Schwangerschaften mit unseren Kindern. Da war es doch immer so, dass gegen Ende der Zeit sozusagen hatte meine Frau sowas wie den Koffer gepackt. Also wir wussten, jetzt kannst du jederzeit losgehen und dann eben ab in die Klinik. Und ähnlich ist es bei mir. Also ich bin zu Hause, aber ich fühle mich auf Abruf. Sobald irgendetwas aus dem Gleichgewicht kommt, sobald Fieber auftritt, sobald irgendwo eine Blutung auftritt, sobald irgendwo Blut fließt, muss ich in die Klinik. Also ich bin zu Hause, ich genieße das Zuhause-Sein sehr, aber ich mache keine Pläne. Ich kann nichts versprechen für kommende Woche, für die Zeit in 10 Tagen. Meine Hoffnung ist, am Heiligen Abend zu Hause zu sein.
Okay, wir sind ja gerade auch durch Corona in einer Zeit, wo es viel so um Krankheit geht. Wir hören Sterbezahlen, Sterberaten. Wenn man es bei dir nochmal so hört, dann ist das aber nochmal next level. Empfinde ich das nochmal, also nochmal existenziell bedrohlicher. Aber wir leben in einer Zeit mit den Ängsten. Wie ist es bei dir? Also wie gehst du mit den Ängsten um, das, was du gerade so beschrieben hast, vielleicht nochmal, nimm uns da nochmal hinein, welche Ängste hast du für dich, vielleicht für deine Familie? Auch die konkrete Frage, hast du Angst vor dem Sterben? Wie sieht das aus?
Also, ich habe nicht Angst vor dem Sterben. Also ich glaube, wenig überspitzt gesagt, glaube ich, dass mir an sich nichts Besseres passieren könnte. Ich habe Angst zurückzulassen. Also das merke ich schon. Ich habe Angst zurückzulassen. Ich habe Angst, Dinge, die ich noch gerne machen würde. Ich könnte und dürfte ja unsere Kinder verheiraten. Vor allem davon, meine Enkelkinder zu taufen. Und das macht mir Angst. Also diese Dinge nicht tun zu dürfen, also das bekümmert mich, das betrübt mich. Also das liegt schon auf meiner Seele. Und ich merke, wir, also gerade das Ehepaar, wir planen jetzt einfach parallel. Also es ist ganz, ganz komisch, wir planen das Nachholen unserer Silberhochzeit. Wir planen, wie es ist, einen Dodge Challenger auszuborgen und zur Ostsee zu fahren.
Ja.
Und wir planen auch, wie es sein wird, wenn ich nicht mehr bin. Was sich dann finanziell in unserem Haushalt abspielen wird. Welches Auto Birgit dann kaufen wird. Wir planen den 75er unserer Eltern. Und wir planen auch, wo ich wo ich beerdigt sein werde. Also das sind diese Ängste, das ist dieses, also ich merke, mir helfen Hoffnungsbilder, mir helfen in den Ängsten Hoffnungsbilder. Ja. Das hat uns eine von der Krebsberatung empfohlen, wirklich uns in die Zukunft ein Stück weit zu träumen, also nicht Illusion oder so. Ja. Aber ich merke, ich brauche das, dass ich mir denke, meinen besten Freund in Wien besuchen und gemeinsam Schnitzel zu essen, ja, oder eben solche Sachen, wilde, ja, Autos auszuborgen und damit irgendwo hinzufahren. Ich merke, das hilft gegen die Angst. Ich merke, es, ja, hilft gegen die Angst, mit netten Menschen spazieren zu gehen.
Ja.
Wir haben hier draußen schöne Spazierwege und ich merke, wie Reden hilft. Also ich hab einige Freunde, mit denen, da kann ich mein Herz ausschütten. Das, ja, die lassen mich reden, hören mir zu, beten für mich.
Ja.
Das hilft mir gegen die Angst und vor allem hilft mir, also vor allem hilft mir Gott. Also das mein Glaube hilft mir. Also ich habe jetzt ganz neu gelernt in den letzten Monaten Römer 8, 28 durchzubuchstabieren, alle Dinge müssen. Dort steht müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Ich erlebe, wie Gott plötzlich durch Liedtexte, also ich gehe spazieren rund um den See, ich habe die Ohrstoppel drinnen und höre ein Lobpreislied, konkret war es Waymaker von der Band Leland, ein Live-Lied. Mhm. Und dann ich habe das hunderte Mal gehört. Und dann gehe ich durch da am See entlang und plötzlich fällt mir dieser Gebetsteil in dem Lied auf. Und da betet dieser Lobpreisleiter, Jesus' name above loneliness. Jesus' name above disease. Mhm. Und dann Jesus' name above cancer. Mhm. Jesu Name ist größer als der Krebs. Mhm. Und mir kommen die Tränen. Also mir kommen die Tränen, weil ich merke, wie in diesen Schwierigkeiten, in diese Troubles, nicht nur mir Freunde zur Seite stehen, nicht nur mir Hoffnungsbilder helfen, sondern wie Gott persönlich reinkommt und mir den Rücken streichelt.
Ja.
Es ist immens. Ja. So kann ich mit dieser Angst umgehen. Mal gelingt es besser, mal gelingt es schlechter.
Ja, das kann man ja auch nachvollziehen. Und diese emotionale Herausforderung und Birgit, deine Frau, die könnten wir auch interviewen und die hatte ihre so ganz eigene Geschichte, wie sie mit ihren Ängsten und ihrer Herausforderung da umgeht. Du hast gerade so fast im Nebensatz gesagt, einerseits, wenn ich sterbe, es kann mir nichts Besseres passieren. Magst du ein, zwei Sätze dazu sagen? Worauf hoffst du, was dann passiert? Warum ist das nicht so bedrohlich für dich, dieser Gedanke?
Naja, so unter uns gesagt, das ist für mich irgendwie eine Alterserscheinung. Also ich merke so, vor 10, vor 20 Jahren war das Thema noch ganz weit weg, also so mit Studium und so und alles. Oder da hatte ich diese Wahrnehmung auch für das, wie Paulus es nennt, dieses Seufzen der Welt, das hatte ich nicht.
Ja.
Jetzt bin ich doch ein bisschen älter und ein bisschen geprüfter und merke, also ich habe einen Uni-Professor von mir, den kann ich nicht vergessen. Mhm. Er hat mir erzählt, so ganz nach seinem Geschmack, in der Ewigkeit wird er endlich in Ruhe Whisky trinken und Aristoteles im Original lesen. Sinnbildlich steht es, ich habe heute Morgen ein Zitat gelesen vom C.S. Lewis. Inhaltlich sagt er, im Himmel wird so sein, für jeden persönlich, als wäre der Himmel nur für ihn geschaffen, mhm, weil wir für den Himmel geschaffen wurden. Mhm. Und das erwarte ich. Also mir fehlen jetzt die Bilder, um das zu beschreiben. Ich habe heute Morgen lustigerweise mit der Birgit darüber geschmunzelt, welches Auto ich fahren werde im Himmel. Ich glaube kaum, dass irgendein Auto an den Dodge Challenger herankommt. Ich werde den ganzen Tag Schnitzel essen. Ich werde schwimmen und sporteln und schwitzen und in die Sauna gehen. Also das sind Bilder, die nicht heranreichen an das, was... Die Bibel bietet viel bessere Bilder.
Ja,
ich denke mal, kein Leid, keine Tränen. Ich spüre immer noch hier den zentralen Venenkatheter. Mein Bauch ist immer noch blau von diesen Spritzen. Ich hatte Zeiten, wo ich jede Woche 2 Spritzen pro Tag bekommen habe. Mhm. Und diese Dinge los zu sein. Rüdiger, verstehe mich nicht falsch, aber ich kann es kaum erwarten.
Das glaube ich. Und das spürt man auch, dass du da so eine reale Hoffnung hast, die eben nicht nur Theorie ist, sondern die durch deine Situation wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit realer geworden ist. Du freust dich, das dann auch schon zu schmecken, und ich höre bei dir auch so raus, und du bist auch irgendwie, gehst du davon aus, dass Gott auch dich noch überraschen wird, dass Gott ein Gott ist, der so kreativ ist, dass er uns dann auch überrascht und wir einfach ja so begeistert sein werden, dass wir ja keine Worte dafür haben, aber es einfach genießen werden. Ja.
Das wär genau meine Formulierung. Ich glaube, wenn es soweit ist, fehlen mir die Worte.
Ja. Ich glaube. Ja. Apropos Worte, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast uns ja mit reingenommen, auch so ein bisschen durch dein Hoch und Tief. Erst so die Hoffnung, die erste Behandlung klappt wohl, und dann klappt es doch nicht. Und wenn wir die Geschichte so hören, dann stellt uns natürlich auch, ob wir wollen oder nicht, kommt uns auch die Warum-Frage. Also Gott, warum ich, wie kannst du sowas zulassen, warum ich, der eine ganze Familie hat. Kannst du uns da nochmal kurz mit hineinnehmen? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Prozess ist, dass das phasenweise kommt. Das ist, magst du mal sagen, wie es dir so gegangen ist, auch mit vielleicht deiner Anklage an Gott, dein Ringen mit Gott, dass du vielleicht auch nicht immer jetzt dieses Interview in dieser Art hättest führen können, weil es auch andere Phasen gab in dieser Zeit.
Also Phasen. Wir haben gelernt von Trauerphasen, die sich ähnlich auch bei den Krankheiten abspielen. Und das Interessante ist bei mir, diese Phasen verlaufen ein Stück weit natürlich nacheinander, aber oft auch ineinander. Also es gibt auch heute noch, auch jetzt noch Gelegenheiten, wo wir miteinander weinen und voller Verzweiflung sagen, warum Gott, warum? Diese Frage ist und bleibt, also ich könnte nicht sagen, die Warum-Frage liegt hinter mir, aber ich kann sagen, was mir geholfen hat durch diese Warum-Frage, es hat Zeiten gegeben, da hätte ich nicht wie heute das Interview mit dir führen können, natürlich hätte ich es führen können, ja. Aber ich hätte andere Dinge gesagt, weil ich habe wirklich zwischendurch Gott die Freundschaft gekündigt. Also am Anfang war es so, ich sagte schon, ich habe gedacht am Anfang, naja gut, andere haben Grippe, ich habe Leukämie, das wird schon, mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Wir haben verzweifelt gerungen, wir haben verzweifelt gebetet, und ich habe quasi fix damit gerechnet, dass Gott mich heilen wird. Mhm. Also wir beten bis heute, die Kinder beten bis heute, bitte mach Papa von heute auf morgen gesund, so beten sie. Und ich hätte sogar Ideen gehabt, wie es sein könnte, wie Gott es wohl machen könnte. Also ich habe hier sehr, sehr klein gedacht und zugleich sehr groß. Ich traue Gott bis heute zu, dass er mich von heute auf morgen, sonst würden wir es nicht beten, heilt.
Ja. Ja.
Aber in diesen schwierigen Momenten fällt mir ein Bild ein. Ich hab Jeremia entdeckt, so. Ich habe den Jeremia entdeckt. Ich habe die Klagepsalmen entdeckt. Ich hab entdeckt, wie viel von diesen 150 Psalmen Klagen sind, wie viel Menschen traurig sind. Ich habe den Jeremia entdeckt, der sich Gott anvertraut und dann merkt, au backe. Also und dann merke ich, also ich habe zuerst formuliert, ich habe Gott die Freundschaft gekündigt. Ich habe weniger Gott die Freundschaft gekündigt, als vieles dazugelernt. Ich habe gelernt zum Beispiel dieses Gleichnis aus dem Markus-Evangelium, wo diese vier den Gelähmten durchs Dach hinunterlassen. ob dort nicht dann Jesus den Glauben der Vier anspricht. Mhm. Also der Glaube des Gelähmten ist gar nicht zur Debatte, aber der Glaube der Vier. Ich habe gelernt, ich brauche Menschen, die für mich glauben. Mhm. Es hat Wochen gegeben, Monate gegeben, wo ich nur meinen Freundinnen und Freunden sagen konnte, bitte tragt mich, nehmt mich mit. Das war für mich ein neuer Gedanke. Ja, im Katholischen habe ich den Begriff entdeckt, stellvertretend glauben. Das klingt für mich als Lutheraner ganz fremd. Aber nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich habe erlebt, dass es gut ist, wenn Menschen mich in ihren Glauben mitnehmen, wenn Menschen für mich glauben, wenn Menschen mich tragen. Also meine persönliche Frömmigkeit hat sich auch verändert. Ich habe Bücher gelesen von dem Arne Kopfermann, Lobpreisleiter, der hat seine Tochter verloren und hat seinen Trauerprozess in zwei Büchern aufgearbeitet. Und mir geht es ähnlich. Also ich hab gelernt, bei manchen Lobpreisliedern bin ich jetzt vorsichtig. Wenn es darum geht, Herr, egal was kommt, egal was ist, ich preise dich mit all meinem Sein.
Dann hast du erlebt, dass das nicht immer...
Ich schaffe das nicht. Also genau. Ich schaffe das nicht. Und ich glaube, Gott erwartet es auch nicht. Und ich habe auch solche Dinge wie was das ist. Es gibt Menschen... Die geben mir den Eindruck, sie beten, Gott antwortet. Es liegt bereit, man muss es nur holen. Mhm. Gott hat mir diese Erfahrung vorenthalten. Mhm. Ich hab gelernt, dass Gott auch manchmal in mein Leben nicht so spricht, wie er hofft, nicht so schnell antwortet, wie erwartet. Mhm. Ich hab diesen Gott kennengelernt, der sich auch ein Stück weit, ja, vielleicht... ganz anders zeigt, als er hofft. Und ja. Dadurch, das hat wehgetan.
Ja.
Aber jetzt rückblickend merke ich, es hat mein Herz geweitet, meinen Horizont geöffnet. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen, also gesehen von Tim Keller, selber krebskrank, jetzt Bauchspeicheldrüse,
ja.
Der in einem ähnlichen Zusammenhang von sich sagt, er möchte keinen Tag außerhalb Gottes Plans leben, auch wenn dieser Plan Gottes diesen Bauchspeicheldrüsenkrebs vorsieht oder zulässt. Er möchte auch von seiner Glaubensentwicklung her keinen Schritt zurück hinter diese Krebserkrankung.
Ja.
Und ich merke, ich bin jetzt auf dem Weg, dem zuzustimmen.
Ja.
Also wenn ich jetzt zurückschaue, wenn ich heute zurückschaue, dann möchte ich dem zustimmen. Ich möchte nicht mehr zurück dort, wo ich vor dem Krebs war.
Ja.
Und ich möchte keinen einzigen Tag missen, keinen einzigen Tag missen. Ich möchte jeden Tag in Gottes Plan sein, auch wenn dieser Plan es erlaubt, dass schwere, sehr schwere Wochen und Monate vor mir und uns liegen. Ich möchte keinen Tag außerhalb dieses Plans sein.
Ja, da merke ich, wenn ich so zuhöre, das wüsste ich auch nicht, ob ich das so sagen kann. Das ist... es beeindruckt mich sehr und merke da, dass das Leid, dass das Leben Dinge eröffnet, die, wo ich jetzt auch nur sagen kann, ich wünschte, ich könnte es auch so sagen, aber ich weiß es nicht. Also ich habe mal so einen alten Spruch gehört, unter Leiden prägt der Meister, und das höre ich auch so ein bisschen raus bei dir. Wenn du jetzt so sagst, du willst nicht wieder zurück zu dem davor, wenn wir mal hoffen, und wir beten ja auch alle mit, dass du durchkommst, dass du geheilt wirst, dass du noch, sagen wir mal, gesunde Jahre hier hast. Und was wäre so das, wenn du sagst, selbst wenn ich dann wieder gesund bin, fit bin, der Krebs erstmal besiegt ist, was würdest du nicht missen wollen? Oder welche Erfahrung, wo du sagen würdest, das will ich nicht wieder verlieren.
Also es ist zunächst einfach die Nähe zu meiner Frau, die Nähe zu manchen Menschen, die jetzt entstanden ist. Also wir haben hier Themen am Tisch, die uns natürlich auch gerne erspart geblieben wären. Aber durch diese Themen, die wir am Tisch haben, durch diese durch dieses Reden miteinander, durch das einander wirklich wahrnehmen, anschauen, durch das sich öffnen, haben wir eine Tiefe erreicht, behaupte ich mal, die es sonst nicht gegeben hätte. Mhm. Die es sonst nicht gegeben hätte. Also das dort wollte ich nicht wieder zurück. Ich würde auch in der Gottesbeziehung, wie gesagt, ich kann es noch konkret machen. Ich habe so viel über Gott gelernt, über Gottes Gnade, über Gottes Liebe und Weite, über Gottes Treue, über Gottes Sehnsucht nach mir.
Werner, zum Schluss noch mal eine Frage. Ich habe es gerade schon angedeutet, wir leben so in der Adventszeit, geht so Licht in der Dunkelheit, das Fest des Friedens, der Liebe und so weiter. Das kriegen wir überall so gehört, das wird uns so vorgedudelt. Ich habe manchmal das Gefühl, meine Frau und ich haben noch so geredet und sie hat so gesagt, das sind alles so große Worte, die wir gerade hören und das wird so selten real mit Leben gefüllt. Wenn du jetzt vielleicht noch was sagst, wenn du denkst, ja, in dieser Zeit, auch gerade jetzt mit Corona und so, ist ja auch für viele noch eine herausfordernde Zeit. Wir wissen auch Weihnachten ist auch Zeit, wo es in Familien oft hoch hergeht, wo Depressionen, wo Suizide in der Regel zunehmen, wo es eigentlich eine wirklich schwierige Zeit ist, wo eine dunkle Zeit ist. Gibt es noch irgendwas, was du uns vielleicht mitgeben möchtest, wo du sagen willst, auch in dieser Zeit, ja, da gibt es etwas, worauf wir hoffen können, vielleicht woran wir uns orientieren können, woran wir uns erinnern können. Magst du uns da noch irgendwas mitgeben?
Ja, ich habe es irgendwie wahrscheinlich eh schon durchklingen lassen. Was mich in diesem Advent sehr beschäftigt und auch die letzten Wochen schon, ist, dass ich fasziniert bin darüber, wie Gott auf Menschen zugeht. Wer mich kennt, weiß, ich komme aus einer ganz lustigen Mischung aus lutherischem Pietismus, ein bisschen mit charismatischen Sprenkeln und pfingstlerischen Schlagobers noch dazu. Und dort wurde uns immer klar gemacht, dass natürlich wir von Gott erlöst sind, ohne Werke, ohne was dazu zu tun. Aber ebenso wurden wir doch angehalten, in dieser meiner Prägung, diesen Glauben doch irgendwie Form zu geben und Gestalt zu geben, evangelistisch zu sein, geistliche Disziplinen einzuhalten, einladend zu sein, die Nachbarn anzusprechen, alles Gute und alles richtige Dinge, die ich nicht mehr machen konnte. Also ich habe in den letzten 2 Jahren Wochen und Monate erlebt, wo ich keine Kraft zum Gebet hatte. Mhm. Mein Leben war wahrscheinlich alles andere als evangelistisch. Viele Zeit, die Bibel, ich habe sie wochenlang nicht angesehen. Es hat mir wehgetan, aber ich hatte die Kraft dazu irgendwie nicht. Mhm. Jetzt lese ich die Weihnachtsgeschichte und merke, Gott kommt auf den Josef zu und er sagt zu ihm, hey, fürchte dich nicht. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob der Josef die Tora auswendig gekannt hat. Gott kommt auf die Maria zu, ein junges Mädchen. Ich bin nicht sicher, ob sie ihre stille Zeit regelmäßig gehalten hat. Und Gott sagt zu ihr, fürchte dich nicht. Es gibt diese Hirten, von denen wir wissen, sie waren nicht die Upper Class der damaligen Zeit. Und Gott kommt zu ihnen und sagt, fürchte dich nicht. Da gibt es Weise, die herumirren. Die haben sogar die falsche Religion. Und Gott begegnet ihnen. Und das ist für mich in diesem Advent so bewegend. Wenn ich auf mein Jahr zurückschaue, ich hätte es mir in vielem anders gewünscht. Und Gott kommt und sagt, fürchte dich nicht. Viele Menschen gibt es, die haben durch Corona schreckliche Dinge wahrscheinlich erlebt oder vieles Erhoffte nicht erlebt. Und Gott kommt und sagt, fürchte dich nicht. Ich denke mal, dass vielleicht Beziehungen zerbrochen sind oder mancher Traum zerplatzt ist in diesem Jahr 2020 und Gott kommt und sagt, fürchte dich nicht. Vielleicht sieht hier jemand zu, der in diesem letzten Jahr viele Menschen enttäuscht hat, manch wichtige Menschen enttäuscht hat. Und ich glaube, dass Gott auch zu ihm oder zu ihr kommt und sagt, fürchte dich nicht. Also das ist in diesem Advent, daran halte ich mich fest und das trägt mich, dass Gott kommt und mir persönlich zuspricht, fürchte dich nicht. Du hast wahrscheinlich anstrengende Wochen und Monate vor dir, aber ich bin da. Ich werde da sein. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich bin für dich. Und an dem kann ich mich festhalten. Lebensbedrohlich krank oder todkrank, an dem, denke ich, können wir uns alle festhalten. Hm. An diesem fürchte dich nicht, das Gott uns zuspricht. Hm.
Ja, vielen, vielen Dank, Werner. Das hat mich jetzt auch sehr angesprochen und auch persönlich, das nochmal mitzunehmen, eben nicht aufgrund unserer Leistung, nicht weil ich Pastor bin oder sonst irgendwas vorzuweisen hätte, sondern weil Gott uns bedingungslos liebt und weil er uns annimmt und weil er uns sieht und uns allen zuspricht, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Vielen, vielen Dank, dass du so den Kern der Weihnachtsbotschaft uns nochmal so rübergebracht hast, auch so persönlich. Das war jetzt wirklich so zum Schmecken und zum Anfassen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Auch ich bin jetzt schon gesegnet wieder und bin davon überzeugt, dass alle, die das jetzt auch sehen und hören, dadurch ermutigt werden. Ganz, ganz liebe Grüße an Birgit, an deine Kinder, die mich kennen. Und genau, ganz liebe Grüße. Und ja, wir beten weiter mit euch. Wir hoffen weiter für euch. Wir hoffen auf Heilung. Wir weinen weiter mit euch. Und wie gesagt, auch das unsere Aufgabe, wie du gesagt hast, wie die vier, die ihren gelebten Freund getragen haben. Auch wir, und ich finde das ganz wichtig, dass wir stellvertretend den Glauben für dich mache ich heute und vielleicht brauche ich morgen, dass du für mich stellvertretend glaubst. Auch das ist keine Einbahnstraße, wir brauchen da einander und das ist gut und so soll es sein in dieser Weihnachtszeit und auch im neuen Jahr. Werner, vielen, vielen Dank. Gott segne dich, Gott segne euch. Tschüss.
Ich danke. Vielen, vielen Dank.